Herzlich willkommen zu dem heutigen neuen Impuls, wieder einmal über die Videobotschaft. Ich rechne damit, dass Gott auch jetzt dich und sie ganz persönlich anspricht, ermutigt und das Herz weit machen wird. Wir werden über eine Frage nachdenken, über die ich schon zweimal kurze Impulse weitergegeben habe. Wie gewinne ich für mein Leben eine Qualitätszeit? Wir singen ja manchmal so ganz salopp, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist übrigens ein Zitat aus einem Psalm, dem Alten Testament. Aber stimmt das wirklich? Meine Zeit steht in deinen Händen, also Zeit, die ruht, die nicht läuft? Ich entdecke in meinem Leben, auch in den Gesprächen mit anderen Menschen, dass das oft nicht der Realität entspricht. Da ist es eher so, dass wir eine lange To-Do-Liste haben, die wir abzuarbeiten haben. Zeit, die einfach zwischen den Fingern zerrinnt und wo wir am Ende nur gestresst sind. Und wir stellen dann fest, dass wir am Ende des Tages die wichtigen, die wesentlichen Dinge oftmals haben liegen lassen. Da war zum Beispiel nur wenig Zeit für die Kinder da, wenn noch Familie vorhanden ist. Oder wir haben dem Partner nur wenig Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt. Geschweige denn Freunde? Haben wir sie tatsächlich besucht, mit ihnen telefoniert, ein wenig Zeit mit ihnen verbracht? Oder auch die ganz anderen Dinge wie, da habe ich zum Beispiel wieder mal meinen Sport gestrichen, weil so viel zu tun war und es mir Stress machte, jetzt nochmal die Sportsachen anzuziehen. Das Essen? Haben wir es genossen oder einfach nur konsumiert? Ihr versteht, alles das, was ich eben nur angerissen habe, hat etwas mit Qualitätszeit zu tun. Und ich frage mich, wieso gelingt uns das so wenig, eine Qualitätszeit für unser Leben zu gewinnen? In einem ersten Impuls habe ich eine schlechte Angewohnheit angesprochen, nämlich wir trainieren uns in Selbstbeherrschung nicht ein. Und wenn wir das nicht üben, selbstbeherrscht zu leben, werden wir nicht die entsprechenden Prioritäten setzen. Mit dem Ergebnis, dass oft Unwesentliches, Zweit-, Drittrangiges als Erstes erledigt werden und das wirklich Wichtige unter den Tisch fallen. Gott kennt uns ausgezeichnet gut und vielleicht hat er uns deswegen mit dem Geschenk seines Heiligen Geistes auch diese Gabe, diese Fähigkeit der Besonnenheit, sprich der Selbstbeherrschung geschenkt. Das war mein erster Impuls zu diesem Thema. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit bekommen, einen Geist, der uns eng und klein hält, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Beides gilt allerdings. Es ist ein Geschenk, das wir gleichzeitig üben müssen. Das zweite war, dass wir den Abend oftmals in einer Art und Weise abschließen, dass er uns eben nicht zur Ruhe bringt. Ist das nicht überhaupt schon fantastisch, dass nach der jüdischen Zeitrechnung der Tag mit dem Schlafen beginnt? Aber was machen wir? Wir gehen oft mit unserem Feind ins Bett. Das können Wut und Ärger sein, das können auch einfach Sorgen sein, die wir nicht loslassen können. Wir nehmen sie mit ins Bett und das Ergebnis ist, es raubt uns den Schlaf. Und ganz ehrlich, wenn uns der Schlaf fehlt, sind wir einfach zu müde, um eine gute Qualitätszeit zu finden. Guter Schlaf, ausgeruht sein, verträgt sich nicht mit Ärger. Um gelassen zu sein, um Freude und Dankbarkeit im Herzen zu haben, benötigen wir einfach auch den notwendigen Schlaf. Das gilt allerdings auch für alle anderen Bedürfnisse, die wir haben. Wir brauchen Sicherheit, eine innere Form des Friedens, ausreichende und ein gesundes Selbstbewusstsein, menschliche Verbundenheit und Hoffnung für unser Leben. Wenn wir müde sind, geht das meistens alles den Bach herunter. Es ist nicht möglich, eine gute Qualitätszeit zu finden, wenn wir nicht ausgeruht sind. Fehlende Selbstbeherrschung oder einfach mit den Ärger, Wut und Sorgen komplett ins Bett gehen. Das sind zwei Dinge, die uns die Qualitätszeit rauben. Wie ist es dir eigentlich in der Zwischenzeit ergangen oder jetzt, wo du es hörst? Fehlende Selbstbeherrschung Also das Nicht-Einhalten der Prioritäten, sodass Unwesentliches zu groß wird. Oder eben mit Ärger und Sorgen ständig so stark beschäftigt zu sein, dass überhaupt keine Ruhe da ist und damit die Zeit auch für das Gute verloren geht. Wie ist es dir damit ergangen? Vielleicht tauschst du dich einfach aus. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann drücke doch einfach die Pausentaste und rede mit dir, mit deinem Nachbarn, mit der Familie einfach mal darüber. Welche Erfahrung hast du mit diesen zwei Punkten gemacht? Selbstbeherrschung und mit dem Feind ins Bett zu gehen. Viel Freude beim Austausch. So, da bin ich wieder. Jetzt machen wir weiter. Woran liegt es? Das ist immer noch die grundsätzliche Frage. Wir haben so viel Bildung. Wir wissen so viel über unser Leben. Wir wissen, was wirklich gut für uns ist. Aber wir leben es oft nicht. Wir lassen es einfach so laufen. Und vielleicht ist das schon gerade wieder eines dieser Nachteile, dass wir eben verharmlosen, dass wir uns selbst etwas einreden, was nicht gut ist. So ist das halt in meinem Leben. Verstehst du? Da hast du schon etwas abgehakt und sagst im Grunde genommen nichts anderes wie, das lässt sich nicht mehr ändern. Oder umgekehrt, das kann doch mal passieren. Aber bitte nicht belügen an dieser Stelle. Das kann mal passieren, ist bei vielen Menschen, hoffentlich nicht bei dir, dann die Standardversion. Mit dem Ergebnis, es ist nicht mal, sondern es wird zigtausendmal so sein. Wenn wir an unserem Leben nichts ändern, wenn wir nicht es schaffen, die notwendigen Prioritäten zu setzen, werden wir keine Qualitätszeit gewinnen. Ganz im Gegenteil, die Zeit wird über uns bestimmen. Mit dem Ergebnis, wir müssen permanent laufen, rasen, hetzen und sind gestresst. Deswegen denken wir jetzt einmal weiterhin darüber nach, was kann uns helfen? Zum einen, damit möchte ich beginnen, habe ich einfach mal beim Zeitmanagement nachgeschaut. Und da habe ich Folgendes gefunden. Eine einfache Skizze, ich liebe es, wenn es einfach ist und auch einfach formuliert ist. Es ist oftmals dann missverständlich. Wir beginnen mit dem, was ganz unten steht, nämlich der Junk-Zeit. Wir vergeuden einfach zu viel in diesem Bereich. Also Fastfood essen. Es ist ja so, wenn ich mich nur mit Fastfood ernähre, geht mir sehr viel verloren. Das wissen wir. Sowohl an gute Ernährung, auch nötige Mineralien und Vitamine, die ich brauche, als auch mein Geschmack leidet darunter. Das gilt auch im Bereich der Zeit. Da, wo ich in einer Junk-Zeit-Ebene lebe, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das Ergebnis, anderes bestimmt und beherrscht mein Leben. Ich verliere an Qualität, ich verliere an diesen Geschmacksnerven, was tatsächlich das Wesentliche eines Alltags ausmacht. Also investiere ich im Grunde genommen so ganz nebenbei ständig in Dinge, die mir überhaupt nicht gut tun. Weder mir noch den gelebten Beziehungen. Das ist also diese Junkzeit. Meines Erachtens gehören da zum Beispiel, auch wenn ich es selber mag, so Fernsehserien dazu, wo man immer wieder noch die nächste guckt und nochmal die nächste guckt und am Ende merkt, boah, das waren mal gerade wieder 3-4 Stunden, wo ich vor dem Fernseher gesessen habe. Es entspannt auf eine gewisse Art und Weise. Es tut irgendwie gut. Aber es ist im Grunde genommen keine Qualitätszeit. Die zweite Ebene wird mal hier mit der 1-Euro-Ebene bezeichnet. Was ist darunter zu verstehen? Bei der 1-Euro-Ebene investierst du schon in etwas, was einen gewissen Wert hat. Es sind die sogenannten To-Do-Listen. Sie werden abgearbeitet. Also den Müll rausbringen, in den Keller gehen, Getränke holen oder neue Getränke einkaufen. Wer holt die Kinder wann wo ab? Was haben wir noch zu erledigen? Und so arbeite ich eine Sache nach der anderen ab und merke erst am Ende des Tages, ich habe es wieder mal versäumt, Zeit, gute Zeit mit meinem Partner zu verbringen, mit meinem Freund zu bringen. Übrigens zähle ich Gott selber auch zu meinem Freund oder zu meinem Partner, in den ich ja auch deswegen gute Zeit investieren soll. Aber wenn ich eben nur alles abarbeite, Dienste erledige, dann investiere ich in die 1-Euro-Zeit. Das Ergebnis ist, ich habe zwar viel erledigt, aber ich bin nicht so richtig tief erfüllt. Denn die To-Do-Liste ist in der Regel immer länger als das, was ich am Tag erledigen kann. Dann folgt die kostbare Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes kostbar, also im Sinne von einer Nutzen- und Kostenaufstellung. Das kennen wir in vielen Bereichen unseres Lebens, dass das Sinn macht. Also einfach mal zu reflektieren, was muss ich an Zeit, Kraft und Energie investieren und was kommt letztendlich dabei heraus? Und steht das in einem gesunden Verhältnis? Kostbare Zeit. Also ich werte einfach mal aus. Ist das, was ich investiere, wirklich das, was am Ende herauskommt, ist das lebenswert? Ist das tatsächlich kostbar? Und erst dann, wo ich mir darüber Rechenschaft abgebe, wie gesagt, unten gebe ich mir gar keine Rechenschaft, ich lebe einfach, ich werde gelebt. Hier erledige ich nur das Allernotwendigste und das zuhauf, bei mir zum Beispiel vielleicht durchaus der Fehler, alle 10 Minuten Mails zu checken, ist doch gar nicht so bedeutend. Immer wieder alles noch zu erledigen, ich kann noch eben das fegen, hier noch aufräumen und da noch putzen, nimmt das wirklich ein Ende? Hier in dieser Zone treffe ich eine bewusste Entscheidung. Ich sage, ich will darin investieren, weil mir das wichtig ist. Und daraus entsteht dann der Lebenswert. Oder eben, wie jetzt die Predigttitel heißt, Qualitätszeit. Das alles klingt jetzt sehr schön einfach. Aber es ist eben nicht so einfach. Ich muss es tatsächlich einüben. Ich muss es wollen und mich dafür entscheiden. Gott entbindet uns also niemals aus dieser Art von Verantwortung. Qualitätszeit zu gewinnen ist nicht ein Geschenk Gottes, das für immer Gültigkeit hat, ohne dass ich irgendetwas beizutragen habe. Gleichzeitig aber ist es aus meiner Warte heraus gesehen immer auch ein Geschenk, das Gott uns macht. Wertvolle Beziehungen. Ist es nicht gut, dass wir nicht alleine sind? Hast du nicht gerade in dieser Zeit, wo du vielleicht viele Beziehungen auf Sparflamme laufen, es gemerkt, wie wertvoll ein Anruf sein kann? Wie gut es dir tut, wie dadurch dein Tag frischer wird, lebendiger wird, dein Herz mehr Freude hat? Also denken wir jetzt einmal aus der Perspektive Gottes darüber nach. Wir verlassen jetzt das Zeitmanagement und schauen einfach ein wenig in der Bibel nach. Und da bin ich auf eine Zusage Gottes gestoßen, also wiederum ein Geschenk. Es ist ein sehr altes Geschenk Gottes. Aus 1. Mose Kapitel 8, da lesen wir es schon. Also eine Zusage Gottes, die 4500 Jahre alt ist. Und er hat sie bis heute eingehalten und immer wieder bestätigt. Du glaubst es nicht? Dann höre einfach mal auf den Text. Da heißt es, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Manch einer kennt vielleicht den Zusammenhang. Es war gerade eine enorme globale Krise am Laufen mit dem Begriff Sintflut. Alles wurde überschwemmt, alles wurde überflutet. Es ist das reine Chaos. Nichts ist mehr so wie vorher. Und in dieses Chaos spricht Gott wie zu Beginn der Schöpfung wieder ein Wort hinein, eine Zusage. Es soll nicht aufhören. Es soll etwas bestehen. Und alles, was besteht, vermittelt mir Sicherheit. Und Sicherheit brauche ich, gibt und bietet mir einen Rahmen, den ich wirklich benötige, um wieder mutig mit Hoffnung weiterzuleben. Was soll nicht aufhören? Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also vier Grundprinzipien, hinter denen unsere Bedürfnisse in einer globalen Art und Weise, in einer ganzheitlichen Art und Weise erfüllt werden. Ich nehme jetzt nur mal Tag und Nacht heraus. Das bedeutet nichts anderes wie, ich habe die Möglichkeit, aktiv zu sein, zu arbeiten. Das schafft Sinn in meinem Leben, Tag. Und ich habe die Möglichkeit, auszuruhen, also wieder Kraft geschenkt zu bekommen, generiert zu werden, was in der Nacht ja auch passiert. Tag und Nacht. Ein wunderbares Versprechen. Und ist es nicht tatsächlich ein Geschenk Gottes, dass wir schlafen können? Oh ja, jeder wird das bestätigen, wer nicht schlafen kann. Wie bedeutsam das ist und wie gut es ist, endlich mal wieder schlafen zu können. Also denken wir mal über dieses ganz banale Thema nach. Schlafen und aufstehen. Wie du den Abend abschließt, darüber haben wir schon nachgedacht. Also gehen wir jetzt mal in den Morgen hinein. Wie stehst du eigentlich auf? Und ich bin davon überzeugt, an dieser Stelle lohnt es sich, von Kindern zu lernen. Unser ältestes Enkelkind hat jetzt schon ein paar Mal bei uns geschlafen. Das ist eine aufregende Sache. Das erstmal von Papa und Mama weg, zwar bei Opa und Oma, aber es ist doch eine fremde Situation. Und wie ist das immer so mit so einem Enkelkind? Auf der einen Seite ist es gar nicht so einfach zu schlafen. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, wie er morgens früh aufsteht. Okay, er schläft wesentlich länger als ich. Aber wenn er aufsteht, morgens früh, ist er sofort fröhlich. Er trinkt einen Becher Wasser und dann heißt es, Opa, komm, wir spielen. So beginnt sein Tag mit Spielen. Und jetzt einmal Hand aufs Herz. Wie beginnt dein Tag? Vielleicht mit einem Stöhnen und Ächzen? Ist das das Erste, was dein Mund verlässt? Manchmal gehen wir vielleicht wie so ein 150 Kilo schwerer Bär oder Bärin ins Bad, das irgendwie zu früh vom Winterschlaf erwacht ist. Aber das muss nicht so bleiben. Lernen wir doch von den Kindern. Was war denn das Nervige bei den Kindern? Also ich kann mich an meine Kindheit noch zurückerinnern. Was mir schwer gefallen war, war das, jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen. Ich wollte noch nicht schlafen. Da wurde doch noch gespielt in der Familienkreis. Da wurde noch ein Buch gelesen. Ich möchte noch nicht schlafen. Abends ist es dunkel. Dunkel ist durchaus beängstigend, zumindest für ein Kleinkind. Und wenn dann Mama und Papa sagen, komm, morgen ist doch ein neuer Tag, da kannst du weiterspielen, ist dies für das Kleinkind nicht vorstellbar. Der Tag ist irgendwie wie eine gewisse Art von Sterben. Von wegen Schlaf in himmlischer Ruhe. Nee, diese Stille, die ist wiederum angstmachend. Also soll irgendwo noch das Licht anbleiben oder eine Kassette oder CD gehört werden. Dann erst schläft das Kind ein. Und morgens früh? Da ist die Welt in Ordnung. Es ist wie Auferstehung. Der Tag ist da, die Sonne scheint. Ist es nicht auch so genau wie in der Vogelwelt? Für mich klingt es manchmal so, da bin ich ganz naiv. Da höre ich die Krähen, wie sie krächzen, die Spatzen, wie sie schwatzen und dann höre ich die Amsel, wie sie ein wunderbares Lied flöten. Sie begrüßen alle den Tag. So stelle ich es mir in meiner Fantasie vor. Mit Leichtigkeit, mit Gesang, mit Spielen. Wann bist du das letzte Mal aufgestanden und hast mit einem Spiel begonnen? Das dir so richtig Spaß gemacht hat, Freude bereitet hat? Das ist ja das Eigenartige, dass Kinder alles vergessen können, sie sind in ihrer Welt und spielen. Hat Jesus Christus uns nicht eingeladen? Kommt doch zu mir, wenn ihr beladen seid, denn mein Joch ist leicht. Leichtigkeit ist spielerisch. Lasst uns von den Kindern lernen, den Tag mal einfach so frech und dreist mit einem Spielen zu beginnen oder mit einem fröhlichen Lied. Da kann ich mir vorstellen, dass das manch einer von uns tatsächlich auch schon so macht. Also, wie beginnst du deinen Tag? An dieser Stelle kann uns auch die Psalmen helfen. Das sind ja auch wiederum Lieder. Und die Psalmen, das Buch der Psalmen, ist in einer bestimmten Art und Weise aufgeteilt. Psalm 1 wurde sehr spät eingefügt. Er soll das ganze Liederbuch erklären. Er soll deutlich machen, worum geht es hier wirklich. Dann kommt der Königspsalm, Psalm 2, weil Gott unser König ist und er hat einen Repräsentanten auf dieser Erde. Und es ist sehr wichtig zu wissen, Gott hat die Herrschaft. Aber dann geht's weiter, es kommen Morgenpsalmen und Abendpsalmen. Und einer dieser Morgenpsalmen ist der Psalm 5. Und ich möchte daraus einfach mal zitieren aus diesem Lied. Da heißt es, und ich übersetze jetzt mal ganz frei, ich spähe aus, um zu entdecken, wie Gott an mir handeln wird. Ich spähe aus, um zu entdecken, wie Gott heute an mir handeln wird. Dabei entdecke ich die Fülle seines Segens. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich, wie es in einem anderen Lied heißt. Also David pfeift schon beim Morgengrauen, den Grauen des Tages sein Lied entgegen. So könnte man es vielleicht einfach sagen. Er stellt also schon die Weichen für einen gelingenden Tag, für Qualitätszeit. Dabei, das macht der Psalm schon deutlich, hat er allen Grund, niedergeschlagen zu sein. Er liegt am Boden, und zwar aufgrund der Feinde, der Angriffe und der Verfolgung, die er tagtäglich erleben muss. Er weiß nicht, was an diesem Tag passieren wird. Deswegen späht er aus, wie Gott an ihm wieder handeln wird. Ich stelle mir also den David vor, wie er morgens wach wird und zur Harfe greift. Aber nur, um sie gleich im Moment wieder wegzulegen. Denn diese Harfe mit ihrem melodischen, sanften Klang passt nicht zu seiner inneren Stimmung. Die ist anders. Und er möchte das zum Ausdruck bringen. So heißt es im Psalm 5, Vers 1 schon, für viele missverständlich oder nicht nachvollzuziehen, zu spielen auf der Flöte. Die Flöte im Alten Testament ist so eine Art Oboe mit einem altertümlichen, ich nenne es mal Dudelsackgeräusch. Also wenn darauf geblasen wird, der erste Pieps zieht dir sämtliche Blom aus den Zähnen. Und genau das soll auch passieren. Aber nicht die Blomben, sondern deine Sorgen, deine Ängste, die sollen das Fersengeld geben, weil die Töne nicht auszuhalten sind. Also die Feinde suchen das Weite allein nur wegen diesem Geräusch. David legt die Harfe beiseite und spielt die Flöte. Was sollte man jetzt erwarten? Jetzt kommt doch bestimmt das Lied, spiel mir das Lied vom Tod. Aber nein, es kommt ein fröhliches Oh Happy Day. David steht also früh auf, er liest keine Zeitung, er beschäftigt sich jetzt nicht nur mit seinen Feinden, sondern er will Gott begegnen. Vielleicht weiß er schon, was nützt mir jetzt ein gutes Frühstück, wenn meine Seele ein saures Gesicht macht. Meine Seele braucht etwas anderes. Oft hat er das in Liedern zum Ausdruck gebracht. Was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Harre auf Gott. Harre heißt, warte darauf, dass Gott handelt. Und deine Seele wird Frieden, Ruhe geschenkt bekommen. Es ist also deine Entscheidung, ob du permanent deine Gedanken darum drehen lässt, was alles Schlechtes passieren kann, oder ob du danach Ausschau hältst, was wird heute Gutes passieren. Wo wird und wie wird Gott mich segnen? Und dann entdecken wir im Psalm 5, wie David durchaus mit einem Seufzen beginnt, aber am Ende des Psalms mit einem Jauchzen endet. Und das ist es, was ich mir und uns allen wirklich von Herzen wünsche. Es ist so, als ob unsere Seele manchmal völlig verdunkelt ist und nun kommt ein Lichtstrahl Gottes hinein. Auch das vernebelte Denken löst sich durch die Wärme der Liebe und Güte Gottes auf. Das nenne ich dann Qualitätszeit geschenkt zu bekommen. Morgens werden die Weichen dafür gestellt. Wenn wir im Seufzen verhaften bleiben, dürfen wir es vielleicht neu lernen, auszuharren, auszuspähen, bis ich etwas davon wahrnehme, sehe, spüre oder höre, wie Gott an mir handeln wird. Das, glaube ich, wird meinen Alltag verändern. Und dazu möchte ich uns heute ein wenig herausfordern. Spähe doch einmal, auch wenn du ein Morgenmuffel bist, spähe einmal dazu aus, wie Gott heute an dem vor dir liegenden Tag dich segnen wird. Suche danach und lass nicht eher los. Jetzt merkst du schon, da sind 2 Minuten manchmal zu kurz. Und lass nicht eher los, bis du etwas von Gott empfangen hast. Aber nicht als Druck, nicht als Last, sondern mit der Leichtigkeit eines Kindes. Stell dir vor, dass du mit deinem himmlischen Vater im Himmel einfach spielst. Komm, Papa, lass uns ein bisschen zusammen spielen. Das wird den Tag leicht machen. Zu diesen Gedanken habe ich ein etwas älteres Lied gefunden und damit möchte ich diesen Impuls enden lassen. Vielleicht kennt der eine und andere dieses Lied auch. Als sinnend mein Leben ich heut überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh. Das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Zwar sind unsere Wege oft steil und verwirrt. Wie soll es nur enden? Sag wie. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Nein, Jesus verspätet sich nie. Und ob unser Herz voll Ungeduld weint, vom Ringen uns zittern die Knie. Er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar. Ich weiß nicht das Wann und das Wie, doch hab ich ein seliges Wissen für wahr. Mein Jesus verspätet sich nie. Amen.